Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Folge unseres kommunalpolitischen Podcasts Das Gelbe von All, zu dem wir euch recht herzlich begrüßen. Und wenn ich wie immer wir sage, meine ich neben meiner Person meinen kongenialen Sparringspartner, seines Zeichens den Ortsvorsitzenden der FDP in Kerken, Adrian Assenmacher. Hallo lieber Adrian.
Hi Roman, lass ich wie immer so stehen.
Das hat sich eingebürgert und was sich jetzt künftig auch einbürgern wird, ist, dass ihr uns in nie gekannter Klangqualität und Brillanz hören könnt, weil der liebe Adrian hat nämlich beim Black Friday ordentlich zugeschlagen.
Oh ja.
Und wir haben ein bisschen investiert in die Technik und in die Ausstattung. Dementsprechend könnt ihr uns gerne mal Feedback geben, wie sozusagen die Klangqualität dieser Folge ist, weil wir sprechen in vollkommen neue Mikros. Adrian sitzt hier wie ein DJ bei Perukaville vor einem Pult und
ja, überhaupt. Es leuchtet sehr viel.
Genau. Ist das jetzt hier alles ein bisschen fresher?
Ja, also sagt uns gerne Bescheid, ob es jetzt besser oder schlechter klingt, weil wenn es schlechter oder gleich klingt wie vorher, dann ich habe noch 14 Tage Rückgaberecht. Also nicht mehr ganz 14 Tage, aber ich habe noch Rückgaberecht. Kann ich das alles wieder zurückgeben, wenn es nichts gebracht hat?
Genau. Vor allem, weil wir es ja praktisch mehrfach angeschafft haben. Mehr sagen wir dazu nicht. Das droppen wir dann in der nächsten Woche.
Ja.
Also, theoretisch könnten wir hier auch mit mehreren Mischpulten sitzen, aber dazu in der nächsten Woche mehr. Da gibt's nämlich auch eine kleine Überraschung seitens unserer lieben Kreistagsfraktion. So, Adrian und ich haben im Vorfeld darüber gesprochen, worüber reden wir denn heute? Und wir haben uns auf Folgendes verständigt.
Hass. Hass ist immer eine gute Idee.
Hass ist immer eine gute Triebfeder für einen Podcast. Nein, wir hatten da vorhin mal überlegt, wir haben irgendwann im Zuge der allerersten Folgen, ich glaube, es war auf jeden Fall unter den ersten 10 Folgen, wo wir ja über den Wahlstand und die, ich sage jetzt mal, Ausstattung von Wahlständen gesprochen haben, da haben wir auch so Anekdoten erzählt von den Wahlständen. Und jetzt muss man dazu sagen, es sind jetzt nicht direkt konkrete Sachen passiert, aber wir kriegen das immer wieder mit. Und es ist auch jetzt im Wahlkampf und in den vergangenen Monaten immer wieder vorgekommen, dass man tatsächlich mit sowas konfrontiert wird. Und da haben wir uns gedacht, komm, passend zur beginnenden Adventszeit.
Reden wir über Hass.
Reden wir mal über Hass im kommunalpolitischen Kontext. Und um das direkt vorab zu sagen, ja, das kommt vor. Es ist auch ein Problem. Der Ton wird rauer. Es ist nun aber auch, weiß Gott, nicht so, dass man täglich damit konfrontiert ist, selbst wenn man kommunalpolitischer Mandatsträger ist. Also man darf das Problem nicht kleinreden, man darf es aber auch nicht größer reden, als es ist. Ich glaube aber auch aus eigener Erfahrung, Adrian, kannst du sagen, dass es hier bei uns im ländlichen Raum doch nochmal was anderes ist als in den Städten.
Ja, wir sind ja hier, wenn du es vergleichst, im Prinzip noch im gelobten Land. Es ist auch hier rauer geworden, so ist es nicht. Ja. Reden wir ja noch drüber. Aber wenn ich das jetzt mit einer Stadt vergleiche, und ich meine, ich kann es ja nur mit Trier vergleichen, weil ich da ja vorher war. Und Trier ist ja jetzt auch keine Weltmetropole. Das hören die Trierer jetzt nicht gern, aber ne, 110.000 Einwohner. So, ja, also es ist jetzt kein, also Trier ist im Prinzip ja auch noch ein Dorf. Zumindest so vom Feeling her, auch wie die Leute sich selbst verstehen. Aber selbst da gibt es Unterschiede zu hier. Und wenn ich mir das jetzt überlege, wie das jetzt in Berlin oder was weiß ich, Gelsenkirchen, Recklinghausen, ja, irgendwo im Pott oder auch Duisburg und so, ne, da geht's ja nochmal rauer her wie jetzt in Trier beispielsweise und erst recht wie hier im ländlichen Raum. Ja. Deswegen hier müssen wir, glaube ich, keine Angst haben, dass wir jetzt auf der Straße verprügelt werden. Ist aber ja in Städten auch schon vorgekommen. Es ist auch schon im ländlichen Raum vorgekommen, nur halt bei uns nicht. Das ist aber...
Ja, da mache ich eine Einschränkung. Zumindest nicht so, dass es eine überregionale Berichterstattung gab.
Ja, ja.
Man muss dazu auch sagen, die Kollegen in Kleve, die haben da auch nochmal ein bisschen anderen Zugang zu. Ihr wisst ja, Kleve ist die größte Stadt hier im Kreis Kleve und auch Kreisstadt. Die haben doch noch sehr viel mehr Einwohner als Geldern beispielsweise. Fast doppelt so groß. Und da ist die politische Landschaft auch eine andere als hier. Also hier ist es ja dominiert von den klassischen Parteien. Da gibt es dann auch neuere Parteien, Volt und so weiter, die jetzt natürlich nicht Gefahr laufen, irgendwie aggressiv zu sein. Aber da gibt es eben auch verschiedene autonome Gruppen. Da gibt es auch, ich sag mal, Leute, die halt den Rändern sehr zugeneigt sind, wo dann doch schon mal eher Plakatschmierereien, was du in Kerken ja auch hattest, allerdings eher so im Fall von Vandalismus, auch aus politischer Motivation heraus machen. Körperverletzung jetzt noch nicht, zumindest ist mir das nicht bekannt. Aber die Debatten, was ich so sehe, auch in den sozialen Medien, sind da auch nochmal härter, Kleve intern, als jetzt beispielsweise in Geldern oder in Kerken.
Ja, vor allem musst du ja die, also ich glaube, da muss man unterscheiden, und da reden wir ja heute über beides, gehe ich mal von aus drüber. Einmal die, wie ist der Ton im Real Life und wie ist der Ton in den sozialen Netzwerken oder im Internet generell oder zumindest in Diskussionen, wo man sich nicht live gegenübersteht. Das ist ja nochmal ein großer Unterschied, weil es gibt ja auch Situationen, wo Leute dich in Kommentaren aufs Wüsteste beschimpfen, wenn du aber mit denen live sprichst,
ja, da gibt's dann auch auseinanderkriegen.
Genau, da gibt's auch Abstufungen. Am Telefon ist es noch so, mal so, aber wenn du denen gegenüberstehst, dann kriegen sie die Zähne nicht mehr auseinander. Also dann kickt da plötzlich vielleicht die gute Erziehung rein, die man gerne mal im Internet vergisst. Und dann ist es alles gar nicht mehr so schlimm. So, und gleichzeitig fehlt in der klassischen Offline-Unterhaltung ja auch so ein bisschen der Herdentrieb, sage ich mal. Ne? Wenn da 50 Leute drunter kommentieren und alles ist negativ, dann fühlt man sich vielleicht geneigter, da was Negatives beizutragen, als wenn man jetzt in irgendeiner Gruppe auf dem Weihnachtsmarkt steht.
Wobei ich da sagen muss, ich finde, da sollten wir differenzieren. Also es gibt das Phänomen, dass explizit Kommunalpolitikern Hass entgegenschlägt, weil sie Kommunalpolitiker sind.
Ja.
Unabhängig jetzt erstmal davon, welche Partei. Und es gibt das Phänomen, dass inhaltliche Diskussionen sehr, sehr, sehr viel rauer geworden sind. Und da auch, was früher beispielsweise verpönt war, Beleidigungen oder Herabsetzungen oder auch strafrechtlich relevante Kommentare oder Bezeichnungen für Volksgruppen, religiöse Minderheiten und sonst was, da sehe ich tatsächlich eine Tendenz hin, dass das ganz klar ein Dammbruch ist, dass sowas viel, viel öfter toleriert wird und auch teilweise sogar von manchen Menschen, was ich nicht nachvollziehen kann, honoriert wird. Also ich habe das irgendwann in der Folge mal gesagt, wo im Kontext da mit einem Kommunalpolitiker der AfD, was der da so auf seiner Facebook-Seite postet, was dann da Leute drunter kommentiert haben,
ja,
und das dann mehrere Likes bekommen hat, also zweistellig,
ja, ja,
wo ich sagen muss, wo Wörter drin waren, die, wo ich als Laie sagen würde, im Zweifelsfall sogar strafrechtlich relevant wären.
Ja,
und, ne, also sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Verrohung der Debatte und expliziter Hass gegenüber kommunalen Mandatsträgern oder politisch aktiven Menschen.
Ja, konkret jetzt auf die Wortwahl bezogen, da erinnere ich mich noch sehr genau dran, als diese Entwicklung losging mit der Ton wird rauer, auch innerhalb der politischen Debatte, jetzt eben nicht nur in irgendwelchen Kommentaren, also quasi von außen wird die Bubble beschimpft, jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert, sondern auch innerhalb der politischen Sphäre. Als da der Ton rauer wurde, als das anfing in den Debatten und so, erinnere ich mich noch sehr genau dran, da habe ich mich mit Landtagsabgeordneten aus Rheinland-Pfalz unterhalten. Und die haben mir gesagt, es gibt ja so eine schwarze Liste im Landtag. Das ist übrigens, soweit ich weiß, sogar in jedem Landtag so. Also eine Liste mit Worten, die du in einer parlamentarischen Debatte nicht sagen darfst oder nicht sagen solltest, weil sie als unparlamentarisch gelten. Da gehört zum Beispiel zu, wenn ich dich als Lügner betitle. Jetzt wird man aus heutiger Sicht denken, mein Gott, sind die empfindlich. So, dann bezeichnet man da jemanden, also ne, steht vorne am Rednerpult und sagt, oh, sie sind ein Lügner. Da kräht heute quasi kein Hahn mehr danach. Als diese Entwicklung aber angefangen hat, da war das noch, also da war der Eichstrich quasi viel weiter unten. Und deswegen steht das halt auch in dieser Liste drin. Deswegen haben zumindest bis vor einiger Zeit sich auch die allermeisten dran gehalten und haben dann das Wort nicht verwendet. Die haben das trotzdem gesagt, aber anders. Also klassisches Unwahrheit Beispiel, gesagt. Genau. Sie sagen die Unwahrheit. Das ist erlaubt. Aber nicht, sie sind ein Lügner. Das ist nicht erlaubt. Und
beziehungsweise erlaubt schon, aber eben unparlamentarisch.
Genau. Also man sollte es damit eben nicht übertreiben. Da holt man sich dann schon mal eine Rüge vom Landtagspräsidenten ein, wenn man das sagt. Und diese Liste, die wird ja, das ist ja eine, wie man so schön sagt, eine atmende Liste. Ja, die wird ja auch erweitert. Und da landen jetzt immer Begriffe drauf, da die standen früher nicht drauf, weil es völlig undenkbar war, dass das überhaupt gesagt wird. Also es war nicht nötig, das auf eine Liste zu schreiben, weil es keiner gesagt hat, weil das der Anstand geboten hat, es nicht zu tun. Und ich finde, daran merkt man eben auch gerade diese Verrohung, weil ich würde mal sagen, ab Landtagsebene, also Landtagsdebatten, Bundestagsdebatten, die sind ja sehr gemanagt. Da sitzt einer dir im Rücken, wenn du Redner bist, und passt drauf auf, dass du dich an die Gepflogenheiten und die Regeln hältst. Das ist in kommunalen Gremien beispielsweise ja jetzt nicht unbedingt so der Fall. Also klar, wenn du da jetzt anfängst, Leute aufs Wüsteste zu beschimpfen, dann wird das auch moniert. Aber da gibt's ja keine solche Listen mit Wörtern, die du nicht sagen solltest und so. Und deswegen glaube ich, wenn das schon auf diesen Ebenen Landtag, Bundestag so weit ist, dann kann man sich daraus extrapolieren, wie das auf den kleineren Ebenen dann wird, bis hin zu Stammtischen und sowas, wo dann immer wüster gesprochen wird. Also nicht unbedingt jetzt jemand beschimpft wird, auf so einem Stammtisch beschimpft man sich ja in der Regel nicht gegenseitig, aber wo dann über andere gesprochen wird, und zwar in einem Ton, der vor ein paar Jahren vielleicht noch nicht wirklich denkbar gewesen wäre.
Ja, auch so eine Art von eher abschneidenden Kommentaren zum Beispiel.
Ja.
Also da erinnere ich mich, wo du gerade Stammtisch erwähnst, tatsächlich, ich sage jetzt nicht wo, aber es war im ehrenamtlichen Vereinskontext. Es war mir da auch unangenehm, da bin ich tatsächlich auch eingeschritten. Jetzt stehe ich nicht im Verdacht, den Grünen politisch sehr nahe zu stehen. Allerdings glaube ich nicht, dass bei den Grünen reihenweise schlechte Menschen sind. Ja. Sondern, wie wir es hier öfter schon mal rausgebracht und dargestellt haben, dass jeder eben entlang seiner Weltanschauung und Überzeugung das Beste ja für seine Mitmenschen rausholen möchte, egal in welchem politischen Gremium. Und was ja häufig immer im Kontext zu den Grünen kommt, ist diese Sache, die sie ja auch selber mit einer eigenen Kommission aufgearbeitet haben hinsichtlich der Programmatik in den 80er Jahren, dass irgendwie bei den Grünen eine Form von Pädophilie irgendwie geduldet werden würde.
Was ja auch teilweise so dann weiter kolportiert wurde. Ne?
Genau, und ich sag mal, in den 80ern gab es ja tatsächlich diese Debatte da, die wurde eben von den Grünen selber aufgearbeitet, die betreffenden Leute wurden ja auch da entsprechend aus den Parteigremien entfernt und so weiter, also das ne, ist so nicht. Dennoch wird das ja immer gerne in einen Topf geworfen, gerade wenn es eben um Kritik so an Wokeness und gewissen inhaltlichen Positionierungen geht. Und so einen Fall hatte ich dann auf einem Stammtisch, wo eben in dieses Horn geblasen wurde. Ich will es jetzt nicht wiederholen, aber die Grünen eben, dass die Grünen so in der Richtung unterwegs sind und so weiter. Und da finde ich, ist definitiv eine Grenze überschritten, weil das eine eher abschneidende Äußerung ist.
Ja.
So. Und das würde ich niemals einem politischen Gegner vorwerfen, auch sonst niemandem. Das tut man einfach nicht.
Ja.
Und leider hat man das ja in sozialen Medien ganz, ganz häufig. Das geht dann entweder ad hominem, wenn dann irgendwie Leute, Ricarda Lang hatte das ja jahrelang, dass die aufgrund ihres jetzt ja nicht mehr vorhandenen, aber damaligen Übergewichts ja ständig irgendwelchen Beleidigungen, sexistischen Kommentaren ausgesetzt war. Es ist fast schon zur Gewohnheit geworden, muss man sagen, dass eben politische Meinungsverschiedenheiten nicht mehr aufgrund von Inhalten ausgetragen werden, sondern wie so eine Art eskalierter Kulturkampf, wir gegen die.
Yeah.
Und das ist in meinen Augen eine sehr, sehr schlechte Entwicklung, der man sich aber auch, muss man ehrlicherweise sagen, nicht immer komplett entziehen kann, weil man muss ja da auch gegenhalten im Zweifelsfall. Also nicht, dass man jetzt anfängt, selber zu beleidigen oder sonst wie, aber man muss schon dann auch aufpassen, dass man nicht in so Diskussionen einfach, ich nenne es jetzt mal plakativ, niedergebrüllt wird. Ne? Also man muss dann schon auch ohne als irgendwie beleidigend zu wirken oder zu werden, schon auch einfach eine Position einnehmen und im Zweifelsfall dann auch so Verhaltensweisen, so Formulierungen offenlegen, enttarnen, auch deutlich kritisieren oder sich dann auch im Zweifelsfall in der Diskussion so deutlich machen, dass man hier sonst aussteigt, damit das auch, weil es lesen ja Leute mit, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Also die wenigsten, ich denke da an Diskussionen hier in diesen internen Gruppen von unseren Städten, die meisten Leute lesen da mit und beteiligen sich nicht daran.
Ja.
Man darf natürlich auch nicht in die Falle kommen, dass man suggeriert die Kritiker, nenne ich es jetzt mal, oder die Leute, die so krass beleidigen werden, in der Mehrheit. Oder hätten jetzt sozusagen die Diskussion in Anführungsstrichen gewonnen oder geprägt. Ich frage mich übrigens gerade, weil mein Hund ja hier langläuft, ja, ob unsere Technik so gut ist, dass man sogar
dass die, man die Tapser nicht
dass
hört.
Dass man die Tapser, ne, hört.
Ja, ja, ich bin mal gespannt.
So, bin ich mal auch gespannt drauf. Aber also.
Also, falls man es Tapsen hört, Hund, ich höre dir Tapsen.
Ja.
Das ist Oscar.
Das ist Oscar, genau. Wir nehmen nämlich ja wieder einen Pond auf,
ja,
nach Monaten, muss man mal sagen.
Also wir ich habe mir gedacht, ich komme dir mal im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen entgegen.
Genau, wir sind auf jeden Fall wieder im Studio. Nee, aber back to topic, jetzt bin ich auch ein bisschen abgeschwiffen. Also es ist für alle, ich sag mal, aufrechten Demokraten immer geboten, niemals beleidigt zu werden, niemals persönlich beleidigt, sowieso nicht, aber auch gruppenbezogene Beleidigungen sollten unterlassen werden, egal um was es geht. Das gilt übrigens in alle Richtungen. Und es wird immer schwieriger, finde ich auch. Ne? Vor allem die Provokationen reißen halt auch nicht ab.
Ja, das, und ich habe auch den Eindruck, dadurch, dass ja die Diskussionen relativ komplex sind. Also die Thematik, die diskutiert wird, ist in der Regel relativ komplex. Und das Problem ist ja im Prinzip, dass sobald man ein Problem, also irgendein Thema hat, so sei es Migration oder Rente oder was auch immer, ist eigentlich völlig egal, dass jetzt kein einfaches Ja-Nein-Problem ist. Da musste man sich früher, ja, also ich teile jetzt mal ein in früher und heute, früher meint, bevor diese Entwicklung quasi so losging, da gibt es ja immer mal so Wellenbewegungen, ne? Aber so krass, wie es jetzt wird, hatten wir es zumindest sehr lange nicht. Und bei diesem, also wenn du jetzt an einer Debatte teilnimmst und du hast ein relativ komplexes Problem, dann hast du so ein Gefühl, irgendwas stimmt da nicht. So, also wenn du eine komplexe Thematik hast, wo du nicht komplett durchsteigst, weil du es nicht kannst, weil das einfach total komplex ist, ja, und du ja jetzt nicht studierter Rentenwissenschaftler bist, dann hast du so ein Störgefühl, kannst das aber nicht so richtig festmachen an was, und dann kommen genau diese, was du eben schon gesagt hast, diese Ad hominem-Argumente sehr, sehr schnell zum Tragen. Also dann wird ganz schnell das auf so eine, also weg von der Sachebene hin auf eine persönliche Ebene gezogen. Einfach nur, weil man seinen Unmut kundtun will. Und das tut man dann nicht mit Sachargumenten, sondern indem man eine Person, die man mit dem Problem irgendwie, wie auch immer, verknüpft, dann persönlich angeht und eben die beleidigt oder irgendeinen Hasskommentar auf Social Media postet oder irgendwie sowas. Ich finde, diese Entwicklung, die merkt man schon. So, und weil wir jetzt relativ allgemein waren, wir haben ja gesagt, wir reden darüber, wie es quasi bei uns vor Ort ist, wie wir das erleben. Jetzt sind wir ja auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs. Und deswegen meinte ich auch ganz am Anfang, je nachdem, auf welcher Ebene du dich bewegst, ist es ein bisschen unterschiedlich, weil es schon abnimmt. Also ich finde teilweise zumindest, das ist jetzt ein bisschen pauschalisierend und das ist auch nicht immer so, aber in der politischen, ich sag mal internen Debatte, also zum Beispiel so eine Plenardebatte oder sowas, da wird der Ton quasi intern rauer, je höher du auf diesen Ebenen bist. Da wird zwar mehr aufgepasst, aber da ist auch die Medienaufmerksamkeit und so weiter höher. Ja, Stichwort, es gibt Parteien, die sagen quasi Dinge in ihren Reden nur deswegen, um die dann als Schnipsel für TikTok und so zu verwenden.
Ja, ich wollte gerade sagen, das liegt ja auch, glaube ich, darin, dass auf höheren Ebenen einfach der Professionalisierungsgrad auch höher ist.
Ja,
also das ist ja dann wirklich auch Berufspolitik.
Und auf kommunaler Ebene beispielsweise kennst du ja häufig die Leute auch. Das heißt, selbst wenn die in einer anderen Partei sind, beleidigst du die ja nicht aufs Wüsteste, weil du kennst die ja auch in einem mehr oder weniger privaten Kontext. So, und da macht quasi diese Entmenschlichung, macht es, wird stärker, je höher du auf der Ebene bist. Gleichzeitig werden aber, also sind, je höher du auf der Ebene bist, sind diese Entgleisungen ja immer kalkulierter. Also niemand sagt da was am Rednerpult, was er nicht vorher wusste, dass er es sagt. Also, oder nur in sehr, sehr seltenen Fällen. Je weiter runter du gehst, also bis auf die Kommune runter, da wird ja auch mal gern einfach so frei raus irgendwas gesagt. Und da kann es dann durchaus mal passieren, dass da jemand anderem was entgegengeworfen wird, was vielleicht jetzt nicht ganz so geplant war. Und dementsprechend können da Äußerungen teilweise heftiger sein als auf den höheren Ebenen, aber weniger kalkuliert. Und von daher würde ich sagen, insgesamt, wenn ich jetzt alle Ebenen mal betrachte, überall wird es roher, aber in unterschiedlicher Ausprägung. Wenn wir jetzt rein auf der, ich sag mal, Debattenkultur innerhalb der Politik sind. Sobald wir das öffnen und sagen, es geht jetzt darum, wie die Politik von außen wahrgenommen wird und was Menschen dazu sagen, Klammer auf, das ist dann ja eigentlich auch Politik. Also Politik ist ja nicht die da oben, die irgendwas entscheiden, sondern jeder, der sich politisch äußert, gehört ja dazu. Sobald du das aufmachst, und da ist halt Social Media jetzt der größte Teil von, weil es da einfach das größte Publikum erreicht, ja, auf Stammtischen ist es aber ähnlich, wird einfach der Umgangston an sich rauer. Nicht unbedingt die politische Debatte, weil du kommst fast gar nicht bis zu einem Argumentenaustausch. Ja, da geht es gar nicht darum, jetzt irgendwie Sachargumente auszutauschen.
Kulturkampf, genau. Der mit Unterstellungen arbeitet.
Genau, also da wird gleich das riesig große, also eigentlich völlig egal, über was du redest, da wird ein riesig großes Fass aufgemacht, so nach dem Motto, egal um was es in dem Post geht, zu dem man jetzt einen Kommentar verfasst, da wird direkt drunter geschrieben, die ganze Welt geht unter oder je nach Weltbild, das man dann so hat, geht dann das, was einem wichtig ist, irgendwie unter.
Weil halt auch sehr viel mehr, wie ich finde, skandalisiert wird, auch absichtlich skandalisiert wird.
Mit Angst gespielt wird.
Genau, also genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da werden von politischen Akteuren, namentlich jetzt vor allem der AfD, werden ja nicht immer Fake News, aber zumindest suggestive Skandalisierungen auch einfach begangen. Also zum Beispiel hinsichtlich dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, da wird ja teilweise suggeriert, dass da wir kurz davor stehen, sozusagen deutsche Soldaten irgendwie dahin zu schicken.
Ja.
Oder dass sozusagen Friedrich Merz oder früher Olaf Scholz praktisch mit dem Geldkoffer selber nach Kiew reist. Also solche Sachen werden ja suggeriert und was mich dabei immer wahnsinnig wütend macht, ist, dass teilweise so ein Schwachsinn auch einfach geglaubt wird. Also das siehst du ja in den Kommentaren, dass Leute sich praktisch nur noch eindimensional informieren, nämlich über solche gefärbten Kanäle. Die haben ja auch ein riesen Vorfeld.
Ja.
Und sag ich mal, in seriösen Medien oder auf anderen Kanälen, das wird einfach nicht mehr geglaubt. Also das ist ja irre an für sich, dass wirklich nur noch Informationen, die ja, weil sie von der Partei eben kommen, ja sowieso schon gefiltert sind oder eingefärbt sind, die werden für valide genommen. Und Informationen oder Nachrichten von gelernten Journalisten, von Medienportalen, die vernünftig recherchieren, die Zusammenhänge darstellen und so weiter, das wird dann sozusagen abgelehnt. Und ich erlebe das immer wieder, dass gerade solche Leute ganz, ganz aggressiv in den sozialen Medien auftreten und sozusagen die eigenen Argumente und was man in so Diskussionen angeht, einfach delegitimieren. Also die diskutieren mit dir gar nicht inhaltlich, sondern zweifeln sozusagen deine Quellen an. Gleichzeitig ist die Quellenkritik bei denen überhaupt nicht vorhanden. Also die müssen nie irgendwas nachweisen oder dann funktionieren irgendwie dubiosen Blogs oder sonst was. Du denkst, hör mal, ich könnte 3 Blogs schreiben über irgendwas, das wird trotzdem nicht zu einer seriösen Quelle hinsichtlich jetzt, sofern jetzt nicht irgendwie Gebiete sind, bei denen ich jetzt, wie Formel 1 zum Beispiel, da könnte ich mich natürlich dementsprechend sehr eloquent und mit großem Fachwissen zu äußern. Aber da kann ja praktisch jeder Depp einen Blog starten.
Ja, und das muss nur einmal zitiert werden von jemand anderem und dann zitiert man den anderen und dann, ne, also das kennt man so, wer sich mal mit wissenschaftlichem Arbeiten auseinandergesetzt hat, dem wird das jetzt nicht neu sein und das macht ja diese ganze Debatte noch komplexer, weil du es gerade gesagt hast mit den Medien, die quasi ja eine sehr absichtlich eingefärbte Seite vertreten.
Ja, oder die Parteien halt selber.
Genau,
also
genau.
Die AfD namentlich oder die Linkspartei auch, also vor allem die Parteien der Ränder, das wird dann unkritisch übernommen.
Genau, und du hast dann ja das Problem, und das ist ja jetzt, das wird auch unseren Hörern nichts Neues sein, weil da reden wir seit Jahren drüber, du hast halt das Problem, dass das so selbstverstärkende Bubbles dann
sind. Ganz genau, ganz genau.
Das war, als man früher nur Zeitung gelesen hat, ja, da konnte man vielleicht noch irgendwie pauschalisierend sagen, ja, jemand, der eher links denkt, der liest dann irgendwie die Taz, und jemand, der irgendwie eher konservativ denkt, der liest dann vielleicht, was weiß ich,
die
Zeit oder die Welt oder ne, sowas. Und das sind aber ja trotzdem Medien, die sich an den Pressekodex halten und die journalistische Arbeit machen und so weiter. Da ging es ja jetzt nicht darum, dass irgendein Hansel sich in seinen Keller setzt und irgendwas aufschreibt, was er im Internet gelesen hat oder was auch immer, oder im Zweifel sich sogar ausgedacht hat. Und wenn man das mit diesen Quellen vergleicht, ja, also wenn man jetzt, was weiß ich, die Taz zitiert, kann man davon ausgehen, das ist jetzt irgendwie recherchiert, und die können dann trotzdem falsch liegen, ja, aber man hat sich an die Regeln des Recherchierens gehalten, zumindest in den allermeisten Fällen. Wenn ich jetzt irgendwen aus einem Keller zitiere, dann gebe ich dem ja quasi damit Legitimation oder seine Aussage, und das macht es noch komplexer, weil es noch schwieriger macht, überhaupt zu unterscheiden, was ist denn jetzt wahr und was ist vielleicht sogar mit Absicht gelogen, damit es irgendwie in die Welt posaunt wird.
Absichtlich,
und mit jedem Mal wird dem ein bisschen mehr Seriosität gegeben.
Ich meine, nehmen wir es nochmal beim Namen. Wir haben ja auch die Problematik, dass eben auch gezielte Desinformationskampagnen von Russland oder aus Belarus oder aus China hier in der Europäischen Union, aber gerade auch in Deutschland auch passieren.
Ja.
Und das sieht man auch in meinen Augen. Und ich sage jetzt mal so, das erschreckt mich schon, wie unkritisch Leute teilweise jetzt solche Informationen einfach dann übernehmen und die mit einem kämpferischen Eifer dann auch in solchen Debatten verteidigen, wo ich denke, weshalb? Warum?
Ja, vor allem.
Und da kann ich auch, also wir waren jetzt bei der Dimension irgendwie auch Hass und Beleidigung und so weiter. Und wie du weißt, wir haben da ja schon öfter mal drüber gesprochen. In dem Kontext FDP gab es mir gegenüber auch schon Beleidigungen und so weiter, aber nicht so schlimm wie im Kontext Ukraine-Hilfe.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Genau, also ich habe das hier an mehreren Stellen schon mal erwähnt. Wir haben ja hier den Verein Städte Freundschaft Geldern-Wosnesjensk, wo wir eben mit unserer ukrainischen Solidarpartnerschaft statt eine Solidarstädtepartnerschaft haben und wo wir einen Verein dazu gegründet haben, wo wir beispielsweise auch immer die Kundgebungen zum Jahrestag des russischen Angriffs organisieren, andere Events machen. Und immer im Zuge dieses Jahrestages, leider jetzt schon zum vierten Mal Richtung Februar, haben wir natürlich dann auch entsprechend auf die Kundgebung hingewiesen, mit anderen Parteien gesprochen. Wir haben ja da ein breites Bündnis, was dazu aufruft.
Naja.
Also alle Parteien im Grunde genommen, bis auf die AfD und die Linkspartei, die Kirchen, andere zivilgesellschaftliche Vereine, die mit dabei sind. Und in diesem Kontext, und das hat sich über die Jahre immer weiter verstärkt, kam dann, weil ich meistens derjenige war, der die Sachen dann auch irgendwie in Gruppen gestellt hat oder sonst was, ein Posteingang voll mit teilweise sogar albernen Beleidigungen. Mein Liebling ist immer noch NATO-Bückling. Also
das klingt wie ein Fisch.
Ja, also das fand ich teilweise auch eigentlich ganz witzig. Aber wirklich auch wüste Geschichten. Und du weißt das, die habe ich da schon mal erzählt, das war dann tatsächlich für mich auch eine Grenze, die erreicht wurde. Da hat mir einer meine Adresse geschickt.
Ja.
Und zwar ohne irgendwie eine Einleitung oder irgendwas, sondern einfach nur meine Adresse.
Ja.
Und da war für mich tatsächlich ein Punkt erreicht, wo ich dachte, hey, Moment mal. Und das habe ich ja damals dann auch entsprechend gemeldet. Und da gab es auch eine Gefährderansprache. Das weiß ich. So, und das sind so Sachen, also sagen wir jetzt mal, man kann da in meinen Augen zwar nicht anderer Meinung sein, was diesen Kontext angeht. Ja, also da bin ich ja ganz klar an der Seite der Ukraine und hoffe auch, dass die Ukraine irgendwann die gesamte territoriale Integrität wiederherstellen kann und auch die von Russland okupierten Gebiete im Donetsk-Becken wiederbekommt und auch die Krim. Dennoch gestehe ich es Leuten zu, dass da ein anderer Ansatz verfolgt werden kann. Das finde ich zwar nicht gut, das lehne ich auch ab, aber ist ja legitim. Ja? Dennoch finde ich schon krass, dass gerade aus diesem Milieu, also da sind ja so bestimmte, ich sag mal, Deckungsgleichheiten dabei. Also Leute, die sich irgendwie pro Putin äußern, sind meistens auch sehr kritisch gegenüber Migration oder dem Islam im Allgemeinen, sind meistens auch sehr kritisch gegenüber den Corona-Maßnahmen und so weiter. Das, wie gesagt, teilweise vollkommen in Ordnung. Wir haben heute noch darüber gesprochen, dass ich rückblickend es sehr, sehr bedauerlich finde, dass die FDP jetzt nicht mehr im Bundestag ist, weil man eben in der Enquete-Kommission zur Corona-Politik durchaus eine FDP gebraucht hätte, weil ich da auch nicht alles gut fand, sage ich auch ganz klar. Ich trotzdem diese fast schon irren Ansichten, die da teilweise in diesem Corona-Leugner-Milieu irgendwie grassiert sind, absolut, also frage ich mich bis heute, wie man auf solche Sachen kommt. Aber diese Schnittmengen sind halt oft da. Also pro Putin, kontra Islam, kontra Corona und dann mit so Verschwörungsideologien und so weiter. Das sieht man dann recht häufig. Und gerade die Leute, ich nenne es jetzt mal vereinfacht, habe dieses Querdenker-Milieu, sind mir gegenüber jetzt in dem Sinne nie militant aufgefallen. Wir hatten ja hier auch diese Spaziergänger und alles. Aber sehr laut und sehr beleidigend in den sozialen Medien.
Ja.
Die dann auch so Sachen machen, wie wir schreiben einfach mal Repräsentanten an, also Mitglieder des Stadtrates, Mitglieder des Kreistags, den Bürgermeister oder sonst wie, und beschimpfen die einfach oder unterstellen den Sachen. Also es ist ja nicht nur immer eine Beleidigung, sondern auch diese Unterstellungen, als wolle man jetzt irgendwie Menschen gezielt schaden oder etwas Böses oder jetzt auch im Kontext Ukraine-Unterstützung, als sei einem das egal, dass da Menschen sterben oder man will irgendwie Leute verheizen oder Krieg mit Russland oder sonst was. Also so eine absolute Perversion und Verkehrung der Fakten einfach,
ja.
Wo man, finde ich, bei den Leuten kaum noch einen Zugang findet, um die mit rationalen Argumenten zurückzuholen.
Ja, vor allem, weil es gibt ja, also du bekommst, sobald du politisch aktiv wirst, bekommst du ja solche vor allem E-Mails. Ja, lustigerweise ist es ja sehr häufig E-Mail und relativ selten so persönliche Nachrichten in Social Media.
Bei mir
oder,
ist es tatsächlich andersrum.
Ja, bei mir ist das meiste immer klassisch E-Mail. Da gibt es aber ja auch solche und solche. Mhm. Es gibt ja solche, die, naja, ich sag mal, die etwas, was in meinen Augen eher einer Verschwörungstheorie gleicht, daran glauben. Und dann auf Grundlage dessen argumentieren und dir eine E-Mail schreiben und ihre Argumente vorbringen, warum ich jetzt falsch liege.
Was zwar Quatsch
was
ist.
Was aus meiner Sicht ja Quatsch ist, aber zumindest argumentieren die. Und da kannst du, wenn du das möchtest, ja auch gegenhalten und gegenargumentieren. Die andere Dimension ist halt, wenn dir jemand eine E-Mail schreibt, wo einfach nur drin steht, boah, bist du ein Arschloch. Und das ist noch vorsichtig formuliert, was da teilweise dann so kommt. Oder eben auch einfach eine Adresse oder so, ja, weil dir eine Adresse zu schicken ist ja quasi das Äquivalent zu, jemand ruft dich an und atmet laut in den Hörer.
Ja,
ne? Also,
pass auf, ich kenne auch, ich finde, als Mann ist das auch nochmal was anderes. Ich kenne tatsächlich auch Kolleginnen aus anderen Parteien auch, die haben so, also was man sonst ja nur aus dem Fernsehen kennt, was ich ganz, ganz schlimm finde, so Vergewaltigungsdrohungen und oder Vergewaltigungswünsche oder sonst was und alles Mögliche. Ja. Da frage ich mich immer, wie kommt man auf sowas? Ja.
Und da kannst du
also, nicht argumentieren. Muss man sein? Das ist ja, nein, also, es ist es zur Polizei mit so
einem fertig. In Anführungsstrichen, besten Fall ist es einfach nur eine Beleidigung und du hast überhaupt keinen Anpack, was will der eigentlich von mir? Bis zum schlimmsten Fall, die begehen eine Straftat, indem sie dir das schreiben. Gerade wenn es um eben solche Dinge bei Kolleginnen von uns geht, die da
aber ich frage mich also
wirklich
immer
bedroht
wieder,
werden.
Aber wie irre muss das sein? Also ich sag mal, ich wundere mich dann schon, weil ich käme niemals auf die Idee, irgendwie sowas zu verfassen. Und ich frage mich, wie kaputt Menschen sein müssen, um auch offensichtlich ja selber zu denken, das ist okay, sowas zu schreiben.
Ja.
Also ist ja nicht nur intellektuell erbärmlich, sondern auch menschlich.
Ja.
Und das hat ja rein gar nichts mit einer politischen Auseinandersetzung zu tun.
Ja.
Gar nichts.
Und wenn ich das dann mal von außen betrachte, ne, oder versuche so die Betrachterrolle einzunehmen, was ist denn da Ziel? Was wollen die denn erreichen damit, wenn die dir einfach nur eine Beleidigung e-mailen oder irgendwie anders zukommen lassen? Ja, das ist so wie früher, wenn irgendwelche Kinder dir so einen Hundekackebeutel vor die Tür gelegt haben. Weißt du auch nicht, was du damit anfangen sollst. So, also was ist das Ziel? Wollen die dich quasi loswerden? Also so nach dem Motto, oh Gott, ich werde bedroht, ich gehe jetzt weg.
Ja.
Weil das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Weil das führt ja in der Diskussion nicht weiter.
Nein, aber das ist doch genau der Punkt. Also ich glaube, das ist genau das Ziel, Menschen mürbe zu machen, Menschen auch in Angst zu versetzen und eine politische oder auch zivilgesellschaftliche Tätigkeit, ein Engagement zu beenden.
Ja.
Aufgrund von Angst oder auch einfach, Also muss ja nicht immer Angst sein, kann ja auch einfach sein, Mensch, ich habe nicht mehr die mentale Kraft, mich mit so einem Scheiß auseinanderzusetzen. Ja. Also einfach dieses Kapitulieren vor Bullshit.
Ja. Ja. Ja.
Kennt jeder irgendwie auch mal, dass man sagt, boah, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf.
Ja.
Und ich glaube wirklich, gerade bei auch bekannten Politikern und Politikerinnen oder bundesweit Bekannten, ist, glaube ich, da der Ansatz eher dieses gezielte Mürbe machen, gezielte verächtlich machen und so weiter. Und das ist ein Stil, den, und wir sind ja jetzt leider auch schon ein paar Semester älter, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das vor 10, 15 Jahren so ein gravierendes Problem war, wie das heute ist und dass das auch, Gott sei Dank, ja auch viel öfter thematisiert wird.
Ja.
Jetzt machen wir die andere Dimension, ob immer alles irgendwie strafrechtlich relevant und angezeigt werden muss, lasse ich mal dahingestellt, weil da gibt es für mich tatsächlich Abstufungen.
Ja, ja.
Nicht jedes Schimpfwort ist justiziabel. Ich finde, da macht's A, also der Kontext.
Ja.
Und auch die Art und Weise, inwiefern das bedrohlich auch ist oder als bedrohlich verstanden werden kann.
Ja. Ja. Ja, dir eine Adresse zu schicken, ist erstmal per se keine Drohung oder keine Beleidigung.
Genau,
ne?
Nee, genau.
Aber es ist viel, also ich hätte da viel mehr Schiss vor, als wenn mir jetzt einer schreibt, boah, bist du ein Wichser.
Ich sag dir ganz ehrlich, das war bei mir auch der Fall. Also ich habe das alles andere, ich habe es ja gerade gesagt, da ist jemand mit NATO-Bückling, da habe ich drüber gelacht. Da denke ich, oh ja, Putin-Knecht. So, weißt du, da kann ich drauf kontern. Ja. Dieses, und jetzt ist meine Adresse ja teilweise öffentlich, das ist nun mal so oder war, ne, jetzt in dem Sinne auch nicht mehr, aber es ist auch nicht schwer, die rauszufinden. Und da war für mich tatsächlich genau deswegen eine Grenze erreicht, da habe ich mir Sorgen gemacht. Jetzt nicht nur um irgendwie, dass die wissen, wo mein Haus steht, dass sie hier eine Scheibe einschlagen oder ähnliches, sondern um damals meine Ex-Freundin, mein Hund, mein Auto, was auch immer. So muss ja nicht immer jemand irgendwie total eskalieren und hier, wer weiß was machen, aber es reicht ja schon, wenn man hier irgendwie, weiß nicht, vor die Haustür kackt oder so. Ja, es ist jetzt, klingt jetzt so albern, aber ich sag jetzt mal, das ist ja mein...
Warnung für alle, die das vorhaben, Roman hat eine Ring-Kamera.
Ja, ich hab hier, genau.
Der sieht das. Ja,
das stelle ich auch ohne Probleme ins Netz. Nein, aber das ist es ja gerade, ne? Also das betrifft ja im Zweifelsfall nicht nur dich persönlich, sondern auch deine Liebsten, deine Familie, ja, auch dein Hab und Gut. So, ich finde es zum Beispiel auch nicht in Ordnung, das war jetzt vor ein paar Wochen, dass das Auto, meine ich, von dem Herrn Baumann von der AfD, dem parlamentarischen Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, das ist ja, glaube ich, schon mehrfach passiert, wurde abgebrannt. So. Mhm. Jetzt kann man zu der AfD stehen, wie man möchte, das tut man nicht. So. Und das sind so Sachen, warum tut man das? Um Leute in ihrem privaten, intimsten Umfeld zu treffen. Und aufgrund ihrer politischen Überzeugung oder Haltung zu bedrohen, einzuschüchtern.
War ja auch während Corona so, ne, wo die ganzen Leute da diese, in Anführungsstrichen, Proteste vor den Privathäusern von Ministerpräsidenten und so
abgehalten haben. Ja, genau, in Sachsen meine ich. Ne? Genau.
Ich meine, es wäre in Sachsen und ich meine, es wären auch mehr gewesen als jetzt nur in Sachsen. Das geht einfach nicht. Nee. Ja, wenn ich morgens zum Bäcker gehe und mir, es hinkt jetzt ein bisschen, aber wenn ich mir da die Brötchen hole und mir schmecken die Brötchen nicht, dann gehe ich am nächsten Tag zum Bäcker und sage, sorry, mir haben die Brötchen nicht geschmeckt, oder im Zweifel wechsle ich den Bäcker. Aber ich gehe nicht in der nächsten Nacht zum Haus des Bäckers und lege dem irgendwelche Drohbotschaften vor die Tür.
Nee, und genau das, diese Verrohung ist, finde ich, eine Sache, die in den letzten 10 Jahren doch deutlich zugenommen hat. Und oh Wunder, gerade in den Zeiten sind auch Parteien an den Rändern einfach stärker geworden.
Ja. Weil die sich an dieser Verrohung ja beteiligen.
Ah, die beteiligen sich daran, die befeuern die in meinen Augen und die profitieren auch davon. Also die geben ja genau solchen Menschen eine politische Heimat, indem die ja selber, also nicht alle, aber genug Exponenten dieser Partei, namentlich der AfD, bedienen sich ja einem ähnlichen Wortschatz.
Ja.
Und führen auch Debatten so.
Ja.
Also da muss man gar nicht weit gucken. Da kann man sich Plenardebatten im Düsseldorfer Landtag mal anschauen, wenn es da um Familienpolitik oder ähnliches geht, da sind teilweise unsagbare Vorwürfe.
Ja.
Wirklich.
Ja.
Die in meinen Augen auch eher abschneidend sind, die man im politischen Kontext nicht macht.
Ja, so, ja, ist, so. Ist ja so.
Ja.
Das merkt man vielleicht auch, wenn man uns jetzt so zuhört. Das ist ja eine sehr komplexe Thematik. Und die da gibt's keinen Königsweg raus. So, das ist eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung und da muss man irgendwie raus. Aber auch als jetzt aus der Rolle eines politisch aktiven Menschen, ich weigere mich, da rauszugehen, indem ich mir diese Mittel zu eigen mache. Also ich vergesse nicht meinen Anstand, um quasi genauso laut blöken zu können. So, jetzt gibt's da eine Einschränkung, die ich mache. Da kann man jetzt auch zu stehen, wie man will, aber es ist gerade in unserer Partei ist das ein Problem. War es in der Vergangenheit schon öfter. Wir sind zu verkopft. Wir sind zu, also die Botschaften, die wir vermitteln, sind zwar meiner Meinung nach und deiner wahrscheinlich auch richtig, aber die sind bis ins Kleinste durchdacht und die sind so komplex und verkopft, diese Lösungen, die wir anbieten, dass die gar nicht mehr richtig wahrgenommen werden.
Und emotional und, vor allem nicht
genau, empfangen. Genau. Und der Gegenentwurf ist ja quasi der klassische Populismus, wo du einfach sagst, das ist ein ganz einfaches Problem, wir machen da einfach XY und hat sich das gegessen. Die anderen wollen das nur nicht machen, weil sie euch irgendwie böse wollen. So, das ist ja die Kernaussage dahinter. Und die können, also der Populismus kann aber eins gut, nämlich emotional
abholen.
Ja. Und da glaube ich schon, dass sich da die Parteien der Mitte, nenne ich sie mal, durchaus eine Scheibe von abschneiden könnten. Nicht von Populismus an sich, aber von der Art und Weise, wie das kommuniziert wird, was man vorhat. Und dann soll die Leute nicht anlügen und sagen, ja, pass auf, das ist ganz easy, das Problem. Also die Komplexität ist ja trotzdem da. Aber dass du die Leute auch abholst, da wo sie sind und nicht quasi aus dem Elfenbeinturm versuchst zu argumentieren. Das ist ja der Vorwurf, der dann auch kommt, der auch zu Recht, zumindest in Teilen, zurechtkommt.
Stimme ich dazu.
Und ich glaube, wenn das eben nicht so wäre, dass du quasi ein emotionales und ein unemotionales Lager hast, die sich gegenseitig bekriegen, wenn du das ein bisschen aufbrechen kannst, ich glaube, dann kommst du in der Entwicklung auch zumindest, ich glaube nicht, dass wir dahin kommen, wo wir mal waren, aber zumindest kannst du es insofern abfedern, als dass man sich jetzt nicht mehr entscheiden muss zwischen einem Extrem und dem anderen Extrem, sondern dass man wieder in der Lage ist, irgendwie sich in der Mitte zu treffen. Und das führt dann auch wieder zu Kompromissfähigkeit, zumindest, also nicht nur das, aber das ist ein Grund mit, dass man auch eine politische Debatte wieder führen kann, ohne dass man einfach direkt ad hominem beleidigt wird oder wie auch immer, sondern dass man wieder miteinander sprechen kann. Und ich glaube, das ist das grundlegende Problem, das wir haben. Und dieser Hass, über den wir heute reden, der einem entgegenschlägt, ist ja ein Symptom davon, dass man es nicht mehr schafft, wie zwei Menschen miteinander zu reden und vielleicht irgendeinen Kompromiss oder so zu finden. Klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich glaube, da müssen wir wieder hin.
Lieber Adrian, ich fand, das war jetzt ein wunderbares Schlusswort eigentlich.
Ja, finde ich auch. Ich
finde, man hat auch gemerkt, das ist so ein Thema, das könnten wir eigentlich mal auch mit einem Gast und in einer weiteren Folge beleuchten.
Vielleicht. Ja, vor allem vielleicht mit einem Gast, der das auch regelmäßig mitbekommt.
Also bleibt gespannt. In der nächsten Woche geht es um die Kreistagssitzung, die am 11. stattfindet. Und da begrüßen wir euch wieder. Wir wünschen euch einen schönen zweiten Advent.
Dann haben wir auch noch eine große Ankündigung nächste Woche.
Richtig.
Das bekommt ihr dann aber mit.
Also bleibt gespannt und wir wünschen euch einen schönen Nikolaustag und einen schönen zweiten Advent.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.